neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Natur, Kultur und Sorgearbeit in der demokratischen Planung. Über dieses Thema sprach Samia Mohammed am 20. Juni 2025 im Rahmen der Reihe Demokratische Planwirtschaft in Zeiten der Klimakatastrophe, die von der Gruppe Labanda Vaga, unterstützt von der FAU, in Freiburg organisiert wurde. Ziel der Vortragsreihe war es, ein Panorama realer Alternativen zur marktförmigen Bewältigung der Klimakatastrophe darzustellen und zu diskutieren. Samia Mohammed erkundete in ihrem Vortrag die seit ein paar Jahren wieder verstärkt geführte sozialistische Planwirtschaftsdebatte, die bereits bis in die 1920er Jahre zurückgeht, als Startpunkt für das Nachdenken über eine postkapitalistische Gesellschaft. Sowohl die in diesem Rahmen entwickelten konkreten Modelle für die sozialistische Ökonomie als auch abstraktere Diskussionen über die Organisation von Arbeit, die Rolle von Geld als Tauschmittel oder den Einsatz von Technik werden als entscheidende Impulse für das emanzipatorische Übereinkommen von Kapitalismus, Marktform und Ausbeutung diskutiert. Gleichzeitig ging der Vortrag auf Leerstellen bisheriger Planungsdiskussionen ein, die insbesondere in den Bereichen der Natur- und Geschlechterverhältnisse und deren jeweiligen Verschränkungen mit der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit verortet wurden. Der Vortrag fand im Susi-Café in Freiburg statt.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und in dieser Vortragsreihe sprechen zu dürfen. Also danke an Labanda Vaga, danke auch an das Susi-Café, dass wir das hier machen können und danke natürlich an euch alle fürs Kommen. Ihr habt mir ja, also ihr als Gruppe von Labanda Vaga habt mir ja netterweise auch dieses Arbeitsstandpapier zukommen lassen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich ja auch die Grundlage so für eure Auftaktveranstaltung, so habe ich das jetzt mal interpretiert. Und darin macht er ja schon relativ ausführlich erstmal so eine Gegenwartsdiagnose, Analyse und auch Kritik an eben kapitalistischen Modi der Bearbeitung der Klimakrise. Deshalb gehe ich da heute jetzt zum Beispiel gar nicht so doll drauf ein. Und ich muss erstmal quasi vorweg sagen, jetzt waren bestimmt nicht alle, die heute hier sind, auch bei der Veranstaltung, dass ich aber ganz viel aus diesem Papier auch teile. Ich es total gut und richtig finde, wie ihr da so das Märchen des grünen Kapitalismus ein Stück weit entlarvt und da diese Zusammenhänge eben klarstellt und dann ja auch bei dem Ergebnis rauskommt, dass die einzige Möglichkeit, die Klimakatastrophe emanzipatorisch zu bearbeiten, eben eine demokratische Planwirtschaft wäre. Und so viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass ich auch diese Einschätzung teile und ich hoffe, dass ich jetzt sozusagen nicht zu viel von auch dieser Verbindung zwischen demokratischer Planung und Klimakrise einfach wiederhole und versuche eben mich auf diese Verbindung zwischen auch nochmal, was ich hier jetzt als Natur, Kultur und Sorge bezeichnet habe, mich zu konzentrieren in dem Vortrag. Genau, kurz zum Aufbau, wie ich mir das gedacht habe. Ich steige erstmal ein mit einer Bestimmung von diesem Begriff und der Debatte, bevor ich dann auf Leerstellen gegenwärtiger Planungsdiskussionen eingehe. Und dabei geht es mir dann insbesondere, wie der Titel schon sagt, um das gesellschaftliche Naturverhältnis, um die Frage sozialer Beziehungen und dabei speziell um Geschlechterverhältnisse und damit verbunden dann auch ungleiche Arbeitsteilung. Und daran anschließend versuche ich dann, diese Leerstellen nochmal kurz zusammenzuführen und zum Ende dann auch anzudeuten, wie wir die stärker quasi einschreiben könnten in die Idee einer befreiten Gesellschaft. Genau, und in dieser sozialistischen Planwirtschaftsdebattenrekonstruktion würde ich jetzt erst auf so einen historischen und dann auf einen aktuellen Bezug eingehen. Genau, erstmal vielleicht zum Begriff. Ihr verwendet den ja jetzt auch relativ so offensiv. Man könnte aber ja denken bei dem Begriff der Planwirtschaft, ob das nicht irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Es kommen vielleicht Assoziationen auf, direkt zu so Themen wie autoritärem Sozialismus, zentralistische Kommandowirtschaft, ineffiziente Fünfjahrespläne etc. Und gerade auch beim Begriff der Planwirtschaftsdebatte ist ja die Frage, also weil ich ja immer von Planwirtschaftsdebatte spreche und nicht einfach nur von Planwirtschaft, was wird da eigentlich debattiert? Das ist dann ja auch noch so die Frage. Und genau, wie ich gerade schon meinte, so als kleiner Disclaimer quasi für den Vortrag, ich gehe jetzt heute nicht so stark auf so allgemeinere Argumente in der Verbindung von Klimakatastrophe und Kapitalismuskritik ein, sondern wirklich spezifischer auf die Frage der Planung und dann auch darin auf bestimmte Leerstellen, die sich mir darstellen. Aber wir können das natürlich auch gerne noch weiter diskutieren, weil das ja so wechselseitig ergänzende Diskussionen auf jeden Fall sind. Genau, dann einmal zum historischen Teil. Ich finde es irgendwie wichtig, gerade bei einer Debatte, die eben schon über 100 Jahre zurückreicht und in den 1920er bis 40er Jahren angefangen hat, sich auch klarzumachen, dass es da schon ganz viele Ideen gibt, dass man da nicht alles immer einfach ja, sich neu ausdenken oder neu erfinden muss. Genau, wie gesagt, die sozialistische Planwirtschaftsdebatte hat so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zwischen Liberalen und Sozialisten begonnen. Und wurde ursprünglich insbesondere um die Frage geführt, ob sowas wie eine sozialistische Wirtschaftsrechnung möglich ist. Also es ist in erster Linie als eine ökonomische Debatte entstanden, wird auch auf Englisch oft als Economic Calculation Debate bezeichnet. Natürlich hat diese Debatte aber immer auch schon politische Implikationen. Und sozialistische Wirtschaftsrechnung meint dann eben die Organisation und Koordination des Gesamten der Wirtschaft oder der Ökonomie, die auf essentielle Mechanismen der kapitalistischen Vermittlungsweise wie Markt und Preis verzichtet. Und die Frage, die dahinter steht, oder eine der Fragen, die dahinter steht, ist dann quasi, ob sich sowas wie Allokation von Ressourcen, Produktion und Distribution, aber auch so Sachen wie Arbeitsorganisation auch auf demokratische Weise planen lassen, anstatt sie dem, was man stummen Zwang der Marktkräfte nennen könnte, zu überlassen. Eine Besonderheit an dieser Planungsdebatte ist dann auch, dass sie von Anfang an nicht nur als eine Kritik am Kapitalismus angelegt ist, sondern immer auch auf die konkrete Gestaltung davon zielt, was eben anders sein könnte. Also auf eine andere und in der sozialistischen Zielrichtung dann eben ganz klar auch die Einrichtung einer besseren und vernünftigen, vielleicht sogar befreiten Gesellschaft zielt. Ganz konkret besprochen hat dann im Jahr 1918 der österreichische Sozialist und Wissenschaftstheoretiker Otto Neurath den Streit eröffnet mit seiner Schrift Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft. Und Neurath argumentiert darin, also das ist quasi so ein bisschen so das Eröffnungsdokument sozusagen dieses Streits. Und Neurath argumentiert darin dann gerade dafür, dass es möglich ist, eine Ökonomie demokratisch zu planen. Und eine Spezifizität von seinem Ansatz, also da werden wir jetzt vielleicht nicht total viel drauf eingehen, aber es ist irgendwie ganz interessant, finde ich, ist, dass er tatsächlich dafür argumentiert, dass eine auch ökologische Planung wesentlich davon profitieren würde, dass man auch das Preissignal verabschiedet, also so eine vereinheitlichende Skala hinter sich lässt, wie sie für kapitalistisches Wirtschaften zentral ist. Und er denkt sich das eher als so eine Form von Naturalwirtschaft, wo man quasi den tatsächlichen Gebrauchswert von Dingen irgendwie gegeneinander vergleicht. Genau. Diese Überlegungen werden dann ziemlich schnell auch von liberalen Ökonomen aufgenommen, dann natürlich mit der Intention, die zu widerlegen. Erstmal von Ludwig von Mises und später dann auch von Friedrich August von Hayek, beide ja relativ prominente, ebenfalls österreichische Ökonomen. Und auch viele andere haben sich daran beteiligt, aber das sind so ein bisschen so die prominentesten Schlaglichter. Die haben das dann auf jeden Fall zum Anlass genommen, ihrerseits sich zur Idee einer sozialistischen Planung zu äußern und kommen natürlich, wenig überraschend, zu dem Ergebnis, dass eine sozialistische Ökonomie, die auch demokratisch ist, prinzipiell unmöglich ist. Und ein wichtiger Zusatz ist aber, finde ich schon auch, dass man irgendwie dazu sagen muss, dass auch diese Debatte von liberaler Seite natürlich keine rein ökonomische Debatte ist, wenn es sowas überhaupt gibt, sondern sowohl politisch, aber eben auch ideologisch, würde ich sagen, aufgeladen war. Wenn man diese Texte sich anguckt, dann sind die auch voll von so Antikommunismus und eben einem sehr, sehr individualistischen Verständnis zum Beispiel von Freiheit, oder von Verantwortung oder so. Genau, auf jeden Fall gab es dann auf diese liberalen Interventionen von Leuten wie Mises und Hayek auch wiederum sozialistische Antworten. Das war also wirklich so ein Hin und Her so ein bisschen. Insbesondere in Form von marktsozialistischen Vorschlägen, die heute auch als so eine Art dritter Weg quasi zwischen Kapitalismus und Sozialismus bekannt geworden sind. Und die machen in einigen Punkten Zugeständnisse an die Liberalen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gut oder eine ganz gute Möglichkeit, nochmal so einen schematischen Vergleich zwischen diesen Ansätzen zu machen, um auch nochmal zu zeigen, was eigentlich dezidiert das Besondere an den Planungsansätzen ist. Also genau, relativ schematisch jetzt, ich werde es auch später schon wieder ein bisschen relativieren, aber dass man halt mal so einen groben Überblick sozusagen hat. Genau, also im kapitalistischen Wirtschaften wäre es ja so, man hat erstmal ein Privateigentum an Produktionsmitteln und eine Koordination ökonomischer Aktivitäten über sowas wie Märkte und Preise, die das quasi dezentral organisieren und vermitteln sollen. Die Zuteilung von Ressourcen zur Produktion, ob das jetzt natürliche Ressourcen sind oder auch Arbeitskraft, laufen konkurrenzbasiert zwischen Unternehmen ab. Und als übergeordneter Zweck lässt sich Profitmaximierung und damit verbunden dann ja notwendig auch weitere Effekte, wie zum Beispiel so ein Expansionszwang, bestimmen. Im Marktsozialismus ist es dann so, also dieser dritte Weg, die auch als Antworten auf die liberalen Schriften in der Planungsdebatte kamen, wird dann vorgeschlagen, quasi das Privateigentum an Produktionsmitteln aufzuheben, also öffentliches Eigentum daran zu schaffen, gleichzeitig aber an der Konkurrenz, an dem Konkurrenzverhältnis zwischen einzelnen Betrieben festzuhalten. Natürlich ist dann mit dem Zwang der Profitmaximierung auf eine Art gebrochen und es wird sozusagen ersetzt, abgelöst durch die bestmögliche Erfüllung von Konsumpräferenzen. Und eine diesen beiden jetzt marktbasierten Vermittlungsmodi gemeinsam zugrunde liegende Annahme geht auf eins der prominentesten Argumente in dieser ersten Planungsdebatte zurück, nämlich das sogenannte Information-Argument von Hayek stammt das. Das hat er in seinem Text von 1945, The Use of Knowledge in Society, dargelegt und argumentiert da eben, dass die für alle Formen ökonomischer Aktivitäten und insbesondere eben für so koordinative Funktionen von ökonomischen Aktivitäten benötigten Informationen in Gesellschaften gar nicht zentral vorliegen, sondern nur auf eine verteilte, dezentrale und irgendwie teilweise auch implizite Art. Also die sind vielleicht Arbeitsprozessen eingeschrieben, sind auf eine Art verkörpert oder so. Und jeder Versuch, die zu zentralisieren, wäre notwendig autoritär. Da steckt also schon so ein starkes Gegenargument gerade gegen eine zentralisierte Form des Sozialismus drin. Also für ihn ist es sogar nicht nur autoritär, sondern eigentlich auch unmöglich, das weiter zu kommunizieren, diese Informationen, die man braucht. Und sein Punkt ist jetzt so ein bisschen, dass Märkte und Preise diese impliziten Informationen, die für ökonomische Entscheidungen sowohl auf Allokations-, Produktions- und Distributions- und auch Konsumptionsebene notwendig sind, dadurch genutzt werden können, dass sie bestimmte andere Informationen ausblenden und dadurch quasi eine kommensurable Skala, also über Preise, erstellen, ohne dabei dann auf deren Zentralisierung oder Bündelung angewiesen zu sein. Also das passiert quasi sowieso von selbst. Wir können es halt nicht bewusst steuern. Und für ihn oder für die liberale Seite ist das eben ein ganz elementarer Teil eines freien Wirtschaftens, weil niemand sagen kann, so ich kann das jetzt von einem Punkt aus alles beeinflussen. Das jetzt so ein bisschen als Gemeinsamkeit von so marktvermittelten Ansätzen und glaube ich auch als Gemeinsamkeit tatsächlich zwischen marktwirtschaftlichem Kapitalismus und einem Marktsozialismus. In Planwirtschaftsvorschlägen hingegen, die natürlich intern auch sehr heterogen sind. Also ich gehe da ja heute so ein bisschen vereinfachend auch drüber. Wir können da auch gerne noch über einzelne Ansätze diskutieren, falls euch das interessiert. Ist der Unterschied dann einmal zum Kapitalismus natürlich schon ganz klar, dass auch hier die Produktionsmittel vergesellschaftet sind und eine Aufhebung des Privateigentums daran Voraussetzung wäre. Zusätzlich aber auch das Konkurrenzverhältnis zwischen Betrieben aufgehoben werden soll und sowas wie Ressourcenallokation durch eine bestenfalls demokratische Planung stattfinden würde. Und hier ist dann so eine bisschen entgegenlaufende Begründung für die Zurückweisung dieser auch marktsozialistischen Ansätze, liegt dann unter anderem darin, dass diese marktsozialistischen Ansätze gerade nicht den Vorteil hätten, eine in bewusst geplanter Form und tatsächlich vollständig vergesellschaftete Produktion herbeiführen zu können, sondern nach wie vor bestimmte ökonomische Prozesse in wechselseitiger Unkenntnis voneinander stattfinden würden. Und da findet sich schon bei Marx eine relativ hilfreiche, finde ich, Differenzierung zwischen dem, was er einmal primäre Unsicherheit nennt, die jede Form der Gesellschaft und der Wirtschaft auch notwendig durchzieht und insgesamt auch jede Form der Gesellschaft und der Wirtschaft letztlich zu einer nicht vollständig planbaren Angelegenheit macht. Und zweitens dann einer nicht notwendigen und wie er das nennt, sekundären Unsicherheit, die dadurch entsteht, und das ist ein Zitat wiederum aus einem Artikel von Jakob Heyer, der sich auf diese Passage bei Marx bezieht, dass bei allseitiger Abhängigkeit unabhängig voneinander agiert wird. Also die sekundäre Unsicherheit entsteht quasi dadurch, dass in wechselseitiger Unkenntnis und nicht in einem gemeinsamen Plan produziert wird. Und diese sekundäre Unsicherheit sei dann eben auch eine, natürlich von mehreren, aber eine wesentliche Ursache für sowas wie zyklische Krisen, für Instabilität. Und erst durch die Aufhebung davon könnte überhaupt eine bewusste und kollektive Planung des wirtschaftlichen Gesamtzusammenhangs hergestellt werden. Genau, diese Perspektive, dass also Planung der Weg sein könnte, aus der gefühlten Dauerkrise auszubrechen, beziehungsweise gar die Ursachen dafür abzuschaffen oder zumindest abzuschwächen, ist dann, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung dazu, warum heute wieder so viel über sozialistische Planung gesprochen wird und das Interesse daran groß ist. Strategisch, oder ich würde sagen, es gibt halt so verschiedene Gründe dafür, das ist so ein Grund, warum wieder vermehrt darüber gesprochen wird, wenn man sich jetzt dezidierte Ansätze innerhalb der aktuellen Planungsdiskussion anguckt, dann werden verschiedene Gründe angeführt, die ich jetzt auch noch mal so ein bisschen aufführen wollte, weil ich glaube, dass die einen ganz guten Einblick in eigentlich den Stand der Planungsdebatte geben und dann aber auch Aufschluss geben über bestimmte Leerstellen, die es nach wie vor gibt. Also genau, eine ganz wichtige Ebene von Argumenten für die stärkere Beschäftigung mit Planung, würde ich sagen, ist die Intervention auch in bestimmte innerlinke, aber auch gesamtgesellschaftliche Debatten und wird teilweise auch ganz offensiv als so ein Einsatzpunkt für die neue Diskussion benannt. Und das sehe ich so ein bisschen in dem Punkt von so einem Zurückgewinnen der Zukunft, von Utopiediskussionen wieder aufnehmen, überhaupt eine andere Zukunft wieder vorstellbar erscheinen lassen und auch gewissermaßen einen Einsatz gegen dieses Ende der Geschichte, das dann auch die Utopie oder überhaupt die Vorstellung von einem Anderssein-Können ergriffen hat nach dem vermeintlichen Siegeszug der kapitalistischen Demokratie mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und dieses Festhalten an Utopie, ich glaube, oder überhaupt auch an der Möglichkeit von sowas wie Zukünftigkeit, erscheint mir auch ein total wichtiger, also eine wichtige Öffnung von Diskussionen darüber, wie wir eigentlich Gesellschaft organisieren wollen. Ich gehe jetzt nicht so sehr auf mögliche Gegenargumente ein, wir können aber natürlich auch gerne im Anschluss noch über Utopieskepsis oder Bilderverbot oder so, wenn ihr wollt, diskutieren. Aber ich glaube, eigentlich gibt es ganz gute Gründe, auch in so Zeiten, wo man nur pessimistisch sein will oder sich eher in so antifaschistischen Abwehrkämpfen befindet, vielleicht auch darüber zu sprechen, wo wir eigentlich so hinwollen. Genau, dann zweitens, also hier auf der Folie ja auch ein bisschen Anlass geben für die Vortragsreihe. Ein weniger strategisches, aber auch gleichermaßen gegenwartsdiagnostisches Argument liegt gerade in der Anerkennung der Klimakatastrophe und auch gleichzeitig in der Anerkennung der Unmöglichkeit ihrer marktbasierten und kapitalistischen Überwindung oder der Überwindung, solange wir irgendwie an kapitalistischer Expansions- und Profitlogik festhalten und darin gefangen sind. Und ich würde sagen, dass da so allgemeinere kapitalismuskritische Einwände, die ja auch inzwischen, zumindest meiner Wahrnehmung nach, prominenter diskutiert werden öffentlich, auch in der Linken wieder vielleicht stärker diskutiert werden, aus der Planungsecke ergänzt werden, um die Notwendigkeit eines vernünftigen Steuerungsmechanismus. Also nicht einfach nur die grundsätzliche Ablehnung, weil Kapitalismus produziert Klimakrise, sondern auch die ganz konkrete Vorstellung, dass dieser Steuerungsmechanismus demokratischer Planung eine angemessene Antwort darauf sein könnte. Also in diesem Instrument der Planung wird sozusagen eine bewusste kollektive Gestaltung des gesellschaftlichen Naturverhältnisses vermutet als Potenzial. Ein weiteres wichtiges Argument, warum die Beschäftigung mehr wird und sich auch wieder mehr aufdrängt, wird dann vor allem an Technologiefragen verhandelt. Und gegen Mises und Hayeks Unmöglichkeit von Planung lässt sich dann heute zum Beispiel einwenden oder wird eingewandt von verschiedenen Ansätzen, dass informationstechnologische Entwicklungen der letzten Jahre diese Diskussion in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Also auch das Information Argument, das ich eben kurz angerissen habe, könnte neu betrachtet werden heute, weil sozusagen durch die Möglichkeiten, die wir durch Informationstechnologie und ja auch die Möglichkeit von Verarbeitung von sehr datenintensiven Berechnungen oder so haben, beweisen könne, dass heute der sinnvolle Einsatz von Ressourcen, deren Allokation, auch Produktion, Distribution und so weiter, die Organisation von Arbeit und von Dienstleistungen sozusagen berechnet werden kann und Computer im Grunde die Funktion, die heute Märkte und Preise übernehmen, eigentlich ersetzen könnten. Es gibt also VertreterInnen in der Planwirtschaftsdebatte, die sagen würden, dieser große Streitpunkt der ersten Planungsdebatte um die Wirtschaftsrechnung sei heute eigentlich obsolet und jetzt können wir quasi konkret nachdenken darüber, wie macht man es denn jetzt oder ja, wie wollen wir es konkret organisieren. Also die sehen es sozusagen auf einer technischen Ebene als gelöst an. Und dazu tritt dann häufig noch das Argument, das so ein bisschen in dieser Technologiediskussion auch verbleibt, dass ja, massive Automatisierungsschübe, wenn sie richtig eingesetzt werden, auch die insgesamte Arbeitslast reduzieren könnten. Und dass das ganze Projekt attraktiver macht und dass die notwendige Arbeit für alle dadurch reduziert werden könnte. Ob das so haltbar ist, darauf gehe ich dann später noch ein. Und dann als letzter Punkt, den ich auch immer sehr, ja, irgendwie als so eine Form immanenter Kritik einfach ganz gut und interessant finde, ist, dass immer wieder darauf verwiesen wird, und das weicht jetzt übrigens auch meine schematischen Darstellungen von eben so ein Stück weit wieder auf, dass Planung eigentlich immer schon stattfindet. Relativ populär wird das Argument gemacht in dem Buch, was vielleicht auch ein paar schon kennen, The People's Republic of Walmart. Das ist so ein bisschen für manche so die Einstiegsdroge in dieses Thema. Also auf Deutsch heißt es eben Volksrepublik Walmart, wie die größten Unternehmen der Welt den Weg für den Sozialismus ebnen. Und da schreiben die Autoren von diesem Buch, dass in Großunternehmen wie Walmart oder auch wie Amazon, also halt auch so den unsympathischsten Unternehmen quasi, die einem so einfallen, schon Planungsinfrastrukturen vorhanden sind, die Größenordnung haben von ganzen Volkswirtschaften wie der Sowjetunion zum Beispiel. Und wollen damit dann auch beweisen, so okay, diese Argumente von Mises und Hayek, die tragen gar nicht mehr. Wir sehen ja in der Praxis schon, dass in dieser Größenordnung geplant werden kann. Das ist also keine Unmöglichkeit, sondern ist es sozusagen eine politische Frage, ob man das umwidmen kann und ob man diese Technologien emanzipatorisch aneignen kann. Und ein wichtiger Zusatz dazu, zu diesem Plan innerhalb von Unternehmen, ist, würde ich sagen, auch staatliche Planung, die immer schon stattfindet, die immer ja auch schon als Rahmenbedingung und zur Herstellung der Bedingungen von Profitmaximierung stattfindet, auch immer schon da ist und jetzt im Moment sich da, würde ich sagen, auch nochmal eine Verschiebung beobachten lässt in Zeiten, wo quasi merklicher wird, dass bestimmte Krisen sich ja, nicht mehr mit sozusagen klassischen kapitalistischen Instrumenten unbedingt bearbeiten lassen oder die eigenen Existenzbedingungen untergraben. Und das ist ein Punkt, der zum Beispiel in dem Buch Die unsichtbare Hand des Plans von Sabine Nuss und Timo Daum, also auch ein deutschsprachiges Buch, was ganz gut in diese Debatte einführt, stark gemacht wird. Genau, und ich finde, das stellt halt ganz gut dar, dass dieser Mythos von einem freien Markt einerseits und dann irgendwie einem zentralen, geplanten ökonomischen System auf der anderen Seite auch ein Stück weit sowieso obsolet ist und wir deshalb auch nochmal anders darüber nachdenken können, was demokratische Planung denn heißt, weil Planung alleine jetzt auch nicht unbedingt ein Garant dafür ist, dass es sozusagen in unserem Sinne passiert. So. Genau, diese heutige Planungsdebatte, die also von sozialistischer Seite geführt wird, würde ich sagen, setzt erstmal ein mit relativ klassischen sozialistischen Motiven, wie sowas wie der kollektiven Aneignung der Produktionsmittel, dadurch der Demokratisierung der ökonomischen Sphäre und auch der kollektiven Kontrolle über das gesellschaftliche Naturverhältnis. Und durch diesen konkreten Utopismus, der vor allem in dem Hervorbringen ganz konkreter Modelle steckt, soll einen Schritt weiter gegangen werden als in anderen herrschaftskritischen Ansätzen, die quasi die prinzipielle oder das prinzipielle Anderssein der Welt herausstellen, nicht aber so ein konkretes anderes gegenüberstellen. Also das würde ich sagen, ist so ein wichtiger Einsatzpunkt dieser Planungsdebatte. Genau, ich glaube, das ist also erstmal ein ganz attraktives Angebot und erklärt auch nochmal, warum das so gerne diskutiert wird jetzt heute. Und wie gesagt, dieser konkrete Utopismus äußert sich dann unter anderem in der Entwicklung ganz konkreter Modelle, die eben vor Augen führen sollen, wie genau die Organisation und Koordination der Ökonomie in einer geplanten Form stattfinden kann. Und das reicht dann von so Computersimulationen bis zu irgendwelchen Organigrammen. Genau, da gibt es ganz viel auch in dem Buch. Ah, sorry, ja, in meinem Totenwinkel. Gibt es da gute Zusammenfassungen oder man findet halt auch im Internet teilweise irgendwelche Modelle, die da sich ausgedacht werden. Genau, ich dachte, ich gebe euch noch so ein ganz kleines Panorama davon, wo das überall diskutiert wird, weil ich ja eben schon meinte, das ist halt eine Debatte und wenn man sich nochmal konkreter auch über bestimmte Ansätze informieren will, dann ist diese Modelldebatte eigentlich schon seit den 90ern geführt worden und da gibt es auch Modelle, die ständig weiterentwickelt werden, auch irgendwie um sowas wie Ressourcenknappheit dann noch ergänzt werden im Nachhinein. Und das ist eine Debatte, die vor allem in der marxistischen Zeitschrift Science and Society viel geführt wurde. Da findet man auch viele von den Ausgaben so online. Und das ist ganz interessant, weil die so alle 10 Jahre wieder einen neuen Schwerpunkt dazu rausgebracht haben, wo das dann immer wieder diskutiert wurde. Dann hat Steffen ja eben schon dieses englischsprachige Buch gezeigt. Und du hast auf jeden Fall auch total recht, dass dieser Future Histories Podcast und Jan Groß, der den betreibt, der ja auch noch herkommt, eine ganz zentrale Plattform für diese laufende Debatte ist. Und da werden immer wieder auch irgendwie kritische Stimmen auf den aktuellen Stand dieser Debatte abgebildet. Und es gibt auch zum Beispiel in der Luxemburg-Ausgabe oder auch in der Zeitschrift Prokla so ein bisschen kürzere Artikel, die so den Debattenstand versuchen zusammenzufassen. Also das sind auf jeden Fall Sachen, wo man nochmal so reingucken kann, aber ihr könnt mich natürlich auch gerne noch dazu fragen. Und ich glaube, das zeigt auch einen Punkt, der mir wichtig ist, nämlich, dass die Planwirtschaftsdebatte heute, also vor allem heute, nicht nur zwischen dem liberalen und dem sozialistischen Lager läuft, sondern ganz stark eine Debatte innerhalb verschiedener sozialistischer Strömungen ist, die das verschieden ausdeuten. Und ich glaube, das ist auch die Ebene, auf der ich mich dann am ehesten verorte, weil ich ja quasi nicht grundsätzlich die Denkbarkeit oder die Wünschbarkeit davon in Frage stelle, sondern eher innerhalb dieser Debatte darauf hinweisen möchte, welche Punkte vielleicht noch zu wenig in den Blick geraten. Genau, der Fokus jetzt der Vortragsreihe speziell knüpft da, glaube ich, ganz gut an, also an diesem Punkt der Intervention innerhalb der Debatte oder des Aufzeigens von Leerstellen. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist diese Verbindung zwischen Planungsdebatte und Klimakatastrophe schon auch ein Punkt, der das gerade deutlich antreibt, auch inhaltlich prägt und für viele tatsächlich anlassgebend ist für eine Beschäftigung. Erstmal überhaupt mit Antworten auf die Krise. Und ich glaube, dass das aber auch eine große Frage aufwirft. Also sozusagen dieses Ernstnehmen der Klimakatastrophe, wenn wir das verbinden wollen, mit konkreten und auch irgendwie ja, utopischen Zukunftsentwürfen, denke ich, wirft es die Frage auf, wie sowas eigentlich vereinbar ist. Also wie ist es vereinbar, sowas wie ein kommunistisches Versprechen, das ja auch an der Aussicht auf tatsächlich eine befreite Gesellschaft, auf Fähigkeits- und Bedürfnisorientierung, ein Ende der Ausbeutung und vielleicht auch des Arbeitszwangs und insbesondere auch der Herrschaft zielt. Wie ist das vereinbar damit, dass wir die Drastik der Verheerung und auch der Auswirkungen der Klimakatastrophe, die uns ja einfach für immer begleiten werden, dass wir die sozusagen konstitutiv einbeziehen in unsere Vorschläge? Und da irgendwie neue Fragen stellen. Genau, und ich glaube, das ist eine sehr große Aufgabe. Und das wäre dann jetzt auch der Punkt, an dem ich von diesem eher rekonstruktiven Part, also so ein bisschen Überblick, was ist die Debatte, was motiviert die Debatte, zu diesen Leerstellen und Kritikpunkten kommen würde in aktuellen Diskussionen über Planwirtschaft, sowohl über die Klimakrise als auch darüber hinaus mit verwandten Punkten, die, glaube ich, teilweise an ähnlichen Problemen quasi hinken oder an ähnlichen Implikationen, die in Vorschlägen drinstecken. Genau, mein insgesamter Eindruck dazu wäre erstmal, dass diese Frage, die ich gerade versucht habe zu formulieren, die ich aber auch nicht so leicht finde zu formulieren, also so eine Gleichzeitigkeit von an diesem utopischen Versprechen festhalten einerseits und die Drastik der Katastrophe oder Krise oder wie auch immer ernst nehmen andererseits. Ich glaube, dass das keine Frage ist, die besonders viel bearbeitet wird bisher in den Debatten, selbst wenn sie durch die Klimakrise veranlasst sind. Ich würde sagen, so die insgesamte Beobachtung wäre, dass die Frage entweder eher ignoriert wird oder davon ausgegangen wird, dass sich das irgendwie mit so Geoengineering lösen lässt. Ich glaube nicht, dass das besonders viele Leute glauben, aber es ist schon ein relevanter Strang, gerade auch weil die Planwirtschaftsdebatte eher aus so einer, ja, vielleicht von bestimmten auch modernistischen Hoffnungen inspirierten Lager mal angeführt wurde und auch so, ja, so cybersozialistische Ideen da präsent sind. Ich finde es auch total attraktiv, ja, auf eine Art, aber ich glaube, die führen eben gerade zu solchen Leerstellen. Oder eine andere Variante ist, und ich würde sagen, das ist eigentlich die dominante Variante, dass mit einer relativ technokratischen Form der Knappheitsverwaltung reagiert wird auf dieses Problem. Und dass das eigentlich die Antwort sein soll auf einen demokratisch geplanten Umgang mit der Krise. Also so eine Idee von durchaus auch eher top-down organisierter Form der Verwaltung knapper Ressourcen, die dann eben anders verteilt werden, wo klar ein Limit gesetzt werden kann, das und das ist nachhaltig. Genau, aber eben relativ technokratische Vorstellungen davon. Und das ist ja gerade auch ein Grund, also habe ich ja vorhin erklärt, dass das sozusagen auch ein starkes Argument ist, überhaupt dafür sich mit Planung zu beschäftigen oder das als Steuerungsinstrument so ins Feld zu führen. Und mein Einsatzpunkt auch über diese jetzt drei Begriffe, die ich genannt habe, für den Vortrag, also Natur, Kultur, Sorge, sowie den Zusammenhang untereinander und auch ihren jeweiligen Bezug auf das Thema der sozialistischen Planung, wäre gerade, dass diese technokratische Wegorganisation, würde ich mal sagen, des Klimakollaps und die Vorstellung, dass das irgendwie möglich wäre, selbst deutlich zu kurz greift und dass diese Logik, die dem zugrunde liegt, auch Implikationen freigibt über Vorstellungen des Sozialen und der Arbeit, insbesondere der reproduktiven Arbeit, die in utopischen Vorschlägen von einer demokratischen Planwirtschaft stecken. Genau. Jetzt nochmal konkret zum Naturverhältnis. Also durch diese fehlende oder eher eine technokratische Thematisierung von Natur mag sich dann zwar in den gezeichneten Zukunftsvisionen materiell quasi eine Ablösung von einer kapitalistischen Naturbeherrschung herausbilden. Natur wird dann nicht mehr zum Zweck abstrakter Reichtumsproduktion und Profitmaximierung ausgebeutet und unterworfen, verbleibt aber quasi als Ganzes, als sowas wie eine zu managende Ressource oder im Zweifel dann auch als eine Bedrohung, die es zu bändigen gilt, an den Stellen, wo wir jetzt auch in einer befreiten Gesellschaft quasi nicht rechtzeitig intervenieren konnten, um irgendwelche Katastrophen zu verhindern. Und insgesamt eben relativ stark wird verblieben in so einer Dichotomie von Gesellschaft einerseits, Natur andererseits, also so einem klassischen Dualismus. Und manche Ansätze machen dann nicht mal einen Hehl daraus, dass es dann schon auch so die extremste Form davon, würde ich sagen, dass es ihnen mit sowas wie einer Sozialisierung der Produktionsmittel und einer Demokratisierung der Planung in erster Linie eigentlich um eine Demokratisierung nicht nur des Naturverhältnisses, sondern der Naturbeherrschung geht. Also da gibt es auch so Formulierungen, unter anderem in diesem Buch, das ich schon genannt habe, People's Republic of Walmart, wie das gute Anthropozän planen. Also ganz explizit sozusagen mit einem Herrschaftsanspruch über Natur auch auftretend. Und da, also genau, ich glaube, da wird dann tatsächlich kein Problem drin gesehen, zu sagen, Natur ist eben die Ressource auch für unser Leben und Überleben und wir greifen darauf zu und machen uns das irgendwie ja, untertan nach wie vor, aber der Zweck ist halt ein anderer. Genau, ich würde sagen, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eine Veränderung der Zwecke zwar stattfindet, aber nicht grundsätzlich die Aufhebung des herrschaftsförmigen Verhältnisses zwischen Natur und Gesellschaft. Also Natur behält in dieser Vorstellung die Funktion als Ressource und auch ganz wichtig die Form als Eigentum. Und wie man zum Beispiel, also wie zum Beispiel Eva von Redeker gezeigt hat, ist spezifisch für die moderne Eigentumsform eben nicht nur, dass sie also das Eigentum angeeignet werden kann, sondern dass sie als Ganzes dem Eigentümer Objekt der Verfügung ist und auch der Zerstörung ausgesetzt werden kann. Und ich sehe in dieser Form der Umorganisation des Naturverhältnisses, ich glaube, das wäre natürlich jetzt im Vergleich zu heute schon ein riesiger Schritt. Das ist ja jetzt sozusagen schon eine auch etwas vorgegriffene Kritik an einer anderen Möglichkeit. Aber ich sehe trotzdem an dieser Form der Umorganisation des Naturverhältnisses unter anderem einen Ausdruck dessen, was ich breiter gesprochen als diese Leerstelle der Kultur bezeichnet habe, also so ein bisschen vereinfacht, weil das ja irgendwie gut klingt zusammen. Und vielleicht man auch als so eine Leerstelle sozialer Beziehungen oder insgesamt der gesellschaftlichen Einbettung von konkreten ökonomischen Planungsinstrumenten bezeichnen könnte. Genau, und ich glaube, damit ist insbesondere die Dimension des Sozialen und auch die Dimension der politischen Aushandlung bezeichnet. Nicht nur in den Vorstellungen eines letztlich technisch zu befriedenden Naturverhältnisses, das da drin steckt, was ich eben versucht habe zu sagen, und dem Festhalten damit zusammenhängt dann an der Eigentumsform, zeigt sich das, sondern schon in einigen, also anderes Beispiel jetzt quasi, in einigen der ganz grundlegenden Prämissen für die Neuaufnahme der Debatte. Als ein zentrales Argument hatte ich ja am Anfang referiert, dass der Entwicklungsstand von technischen Planungsinfrastrukturen genannt wird und die Idee, dass man diese demokratisch und sozialistisch aneignen kann, dass das quasi ein Grund und ein Argument ist, dass wir jetzt bereit sind für die tatsächliche Umsetzung einer sozialistischen Planwirtschaft. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt falsch sein muss, dass aber ein zu starker Fokus auf diesen Entwicklungsstand dazu führt oder dazu neigt, auf jeden Fall den Rest der gesellschaftlichen Bedingungen, wie zum Beispiel auch Organisierungsgrad oder eben andere Formen der sozialen Verhältnisse auszublenden und weniger stark als Bedingungen von einer emanzipatorischen Form der Veränderung, ja, also die einfach nicht so ernst zu nehmen als Bedingungen davon. Und ich glaube, ein zweiter Nebeneffekt ist eben auch, dass technische Infrastruktur ganz stark entkontextualisiert wird, gerade wenn wir sozusagen lesen, dass eine Infrastruktur, die zum Zweck von zum Beispiel Lieferkettenoptimierung entwickelt wird, innerhalb eines Unternehmens, das ja sozusagen einem Interesse folgt, ob das tatsächlich emanzipatorisch angeeignet werden kann, das würde ich sagen, ist eigentlich noch zu beweisen. Also das können wir nicht voraussetzen als eine Bedingung, auf die wir auf jeden Fall bauen können. Und ich glaube, es wäre da eben wichtig, Technologie, die auch in der jetzigen Gesellschaft entsteht, stärker zu kontextualisieren und die Eingeschriebenheit von politischen und sozialen Verhältnissen darin zu sehen und zu thematisieren. Und genau, ich glaube, impliziert davon ist dann auch, dass natürlich das Soziale als Ganze sich auch nicht sozusagen technisch lösen oder befrieden lässt. Und da auch tendenziell die politische Dimension verloren zu gehen scheint, wenn man das zu stark determiniert denkt, als jetzt haben wir diese Infrastruktur, jetzt ist diese andere Gesellschaft möglich. Ich glaube, eine ähnlich falsche Hoffnung scheint dann drittens noch teilweise in den Versprechen der Automatisierung, also wieder so diese technikvermittelte Versprechen zu liegen und insbesondere in den Versprechen der Automatisierung zur Umgestaltung der Arbeitswelt. Es stimmt ja erstmal, dass Automatisierung heute sozusagen irrational eingesetzt wird, also wenn man es jetzt am Maßstab der Arbeitserleichterung zum Beispiel messen möchte. Entweder kostet sie Leute den Job, die den eigentlich brauchen, weil man halt Arbeit braucht, um zu leben, oder sie wird eben nicht vollumfänglich eingesetzt, weil Arbeitskraft an vielen Orten der Welt dann doch noch günstiger ist und Mehrwert schafft. Und damit wäre es natürlich zu Ende, also mit dieser Form der irrationalen, mit diesem irrationalen Einsatz von Automatisierung, wenn wir kollektiv darüber verfügen könnten. Dass daraus aber ein Versprechen von einer Welt ohne Arbeit folgen könnte, wie es manchmal suggeriert wird und natürlich auch ganz attraktiv klingt, scheint mir eine Illusion einerseits über die Ausmaße der Klimakatastrophe und andererseits auch über notwendige reproduktive Arbeit aufzusitzen und dann auch zu zeigen und ja, also zu zeigen, dass über Arbeit in der Regel am Modell der produktiven und als Lohnarbeit organisierten Arbeit nachgedacht wird, wenn über die Transformation der Arbeitswelt innerhalb der Planungsdebatte gesprochen wird. Und was ich hier mit reproduktiver Arbeit meine, ist eben die Sphäre, die heute als notwendige Hintergrundbedingung der produktiven Arbeit ausgebeutet und überausgebeutet wird, unsichtbar gemacht wird, oft im Privaten und von Frauen verrichtet wird und in großen Teilen ja auch ohne expliziten Arbeitsauftrag verrichtet wird, als Sorge beispielsweise für die Familie. Und man könnte jetzt ja denken, dass eigentlich genau diese Tätigkeiten diejenigen sind, von der aus eine befreite Gesellschaft konzipiert und gedacht wird. Das ist auch ein Punkt, den Heide Luther, steht dann ja nächste Woche, schönerweise da ist, immer stark macht. Aber man sucht dann meistens relativ vergeblich, zumindest im aktuellen Debattenstand. Also es gibt jetzt ja natürlich einige, die sich darauf schon so beziehen, aber gerade in so Modelldebatten oder in dann tatsächlichen Organigrammen oder so Computersimulationen ist das, was sozusagen vorstellbar ist als eine veränderte oder eine anders organisierte Arbeit, in der Regel die produktive Arbeit. Das Sorge dann halt entweder komplett von Planbarkeit ausgenommen wird, ihr also auch so eine, als Ganzes eine andere Logik zugeschrieben wird, oder, das wäre dann die komplette Negation oder die Kehrseite davon, selbst belegt wird mit so einem Phantasma der vollständigen Automatisierung, also das gibt es dann ja auch, und sozusagen uns dann als so eine lästige Tätigkeit komplett vom Hals geschafft werden soll, glaube ich, wiederholt eigentlich eine Freiheitsvorstellung, die ja aus dieser Gesellschaft kommt, die relativ stark an einem Souveränitätsideal festhält und von dem Wunsch danach durchzogen ist und die jegliche Form der Bedürftigkeit, der Abhängigkeit ablehnt und nicht so richtig in der Lage dazu ist, über Interdependenz wirklich anders nachzudenken. Und das, glaube ich, trägt eben gar nicht dazu bei, Sorge in irgendeiner Form zu entmystifizieren, sondern wiederholt die Sphärentrennung, die wir aus der aktuellen Gesellschaft kennen, anstatt Sorge sozusagen wie ja jede andere Arbeit auch in die einzelnen Bestandteile vielleicht mal aufzugliedern und zu überlegen, wie die konkret anders organisiert werden könnten. Genau. Ich glaube, das Schwierige oder Unbequeme am Einbeziehen von diesen Dimensionen, die ich jetzt so ein bisschen als Panorama so gezeigt habe, ist, dass die versprochene Utopie, also die Ebene dieses Festhaltens an der Utopie, plötzlich viel anstrengender, viel arbeits- und aushandlungsintensiver erscheint, als man sich das vielleicht erstmal wünschen würde. Und ich finde es total interessant, wie das quasi in der Debatte auch aufgegriffen wird. Zum Beispiel einer, der schon seit vielen Jahren an dieser Planungsdebatte beteiligt ist und auch in diesem Buch einen sehr spannenden Beitrag geschrieben hat, Nick Dyer-Witherford, vorher auch aus so einer ja eher für irgendwie Luxuskommunismus und so argumentierenden Ecke kam. Der hat jetzt in diesem Buch einen Vorschlag geschrieben, den er so Biokommunismus nennt. Da steckt also schon drin, dass er sich auch durch die Klimakrise da deutlich beeinflussen lässt. Und der geht in diesem Beitrag darauf ein, dass der Biokommunismus, wie er ihn versteht, und ich glaube, das ist produktiv und hilfreich, absolut keine Post-Work-Utopie wäre, dass also Arbeit natürlich massiv umstrukturiert werden müsste und könnte und umgewidmet vor allem werden müsste, aber nicht obsolet wird, vor allem wenn wir sie am Modell der reproduktiven Arbeit denken. Und er orientiert sich jetzt beispielhaft, also ich glaube, das ist vielleicht so ein, einfach so ein eine Idee, die man so mitnehmen kann, an der Figur des Essential Worker, oder wir hatten das ja so während der Corona-Pandemie unter diesen systemrelevanten Berufen diskutiert. Und ich glaube, das ist ganz nützlich, um eine Diskussion über gesellschaftlich notwendige Arbeit zu führen in einer Welt, die ja auf eine Art schon apokalyptisch geworden ist. Genau. Diese Leerstellen zeigen, glaube ich, verschiedene Dinge. Einmal, dass die Planungsdebatte in Teilen auch ein im schlechten Sinne marxistisches Erbe mitführt, unter anderem durch ihren Fokus auf Produktion und das Ausblenden der Reproduktion, an manchen Stellen durch einen zu starken Technikdeterminismus und den Fokus auf die Produktivkraftentwicklung und ein instrumentelles und eigentumsförmiges Beziehen auf Natur. Ich glaube, da fällt die Debatte teilweise sogar auch hinter andere marxistische Debatten deutlich zurück. Und diese Krisensituation der Naturverhältnisse wird zwar als Anlass sozusagen ernst genommen, dann aber nicht konsequent eingearbeitet, sondern eher so wegverwaltet. Und ich glaube, dass es auch noch was anderes zeigt, was ich jetzt schon so angedeutet habe, dass nämlich eine zu enge Fokussierung auf Planung einfach nur als Koordinationsmechanismus uns natürlich nicht alle Antworten liefern kann, wenn wir über eine postkapitalistische Gesellschaft nachdenken, sondern deren umfassende Einbettung in emanzipatorische Gesellschaftsentwürfe mindestens genauso wichtig ist. Also ich will das gar nicht kleinreden, ich finde das ja alles erstmal gut, aber ich glaube, es müssen eigentlich andere Aspekte jetzt deutlich stärker noch bearbeitet werden. Genau, aber da das ja, wie ich erwähnt habe, eher eine solidarische Kritik ist und erstmal die Denk- und Wünschbarkeit ja voraussetzt, will ich das jetzt noch einmal so kurz umdrehen, weil ich eigentlich ja glaube, dass die Brille durch diese Natur- und sozialen Verhältnisse und auch die reproduktive Arbeit auf Planung eigentlich sehr produktiv sein kann und das an sich zusammenpasst, wenn man es dann zusammenbringt. Auch wenn ich das jetzt nicht final natürlich auflösen kann. Genau, was zum Beispiel ja bei meiner Kritik am Festhalten von Naturbeherrschung mitschwingt, ist ja ein Verständnis von Gesellschaft und Natur als miteinander verwoben und auch von der Vorstellung einer gewissen Autonomie der Natur, so wie Simon Schaub das nennt, in Stoffwechselpolitik, die letztlich nicht ganz wegbeherrscht werden kann, sondern wohl eingedacht werden muss, wenn man mal diesen Begriff der kritischen Theorie wieder bemühen möchte. Das heißt, in Zeiten des Klimakollaps, glaube ich, ganz konkret auch eine massive Reinternalisierung von dem, was wir bisher als Kosten von outgesourcter Naturbeherrschung sozusagen begreifen, weil dann ja gerade nicht mehr an andere Orte ausgelagert werden soll und zudem ja auch nicht mehr Externalisierung als eine quasi Kostensparung in einer abstrakten Gleichung in Frage kommt, wenn wir sozusagen materiell uns nicht mehr an dem Zweck der Profitmaximierung orientieren. Das, was wir also heute als Kosten bezeichnen, würde dann ganz materiell in den Blick kommen als Zerstörung, als Verschmutzung, auch als Unbewohnbarkeit bestimmter Gegenden der Welt. Und in der Konsequenz heißt vielleicht ökologische Reinternalisierung von schon geschehenem Unheil dann auch zum einen Anerkennen dessen, was schon verloren ist, andererseits aber auch Wiederaufbau, das Anknüpfen an zerstörte und wiederherstellbare Reproduktionskreisläufe und ist darin wesentlich eine Sorge um die Bedingungen des kollektiven Überlebens und auch des guten Lebens, an dem wir ja irgendwie festhalten wollen. Ich glaube, dafür brauchen wir sowohl die Dekommodifizierung von Natur, die bewusste kollektive Planung des Stoffwechsels mit der Natur und die immer irgendwie abstrakt klingenden Versuche, Natur nicht nur nutzbar zu machen, sondern auch in eigenen Logiken, Unverfügbarkeiten und Widersprüchen, zumindest nicht als Ganzes zum Gegenstand unserer menschlichen Verfügung zu denken. Und in dieser analytischen Trennung, die ich hier bemühe, übergehe ich natürlich, dass die eigentlich auch schon immer prekär ist, also dass wir ja als diejenigen, die Natur bearbeiten oder verstoffwechseln, selber auch Teil der Natur sind. Und ich glaube auch für das konstitutive Einbeziehen von reproduktiver Arbeit in Planungsentwürfe sind eigentlich die Voraussetzungen da oder Planung wäre zumindest deutlich besser geeignet, um das zu tun. Und statt diese vergeschlechtlichte Arbeitsteilung, die ich ja angesprochen habe, und diese Dichotomie sozusagen zu wiederholen von produktiver und reproduktiver Arbeit, könnten dezidiert feministische Vorschläge in der Planungsdebatte die notwendigen Tätigkeiten, die dann ja auch kollektiv bestimmt werden könnten, eher danach einteilen, welche Arbeiten am besten zum Beispiel an welchem Ort oder auf welche Art und Weise erledigt werden müssen. Ich glaube, da überschneiden sich dann auch Fragen der ökonomischen Planung ganz stark mit zum Beispiel geografischen Fragen oder Fragen von Stadtplanung, von Infrastruktur und so weiter. Einfach um sozusagen den Blick auf die Bedingungen zu lenken, die eine bestimmte Form der Arbeit ermöglichen. Ich glaube, erst so wird eine tatsächliche Neugestaltung von Arbeiten möglich, die über symbolische Aufwertungen hinausgeht, was ja genau nicht das ist, was wir anstreben sollten, denke ich. Also so ein, ja, wir sehen das jetzt auch, dass das Care ja irgendwie auch Arbeit ist. Und ich glaube, es scheint innerhalb dieses Rahmens dann auch akzeptabler, über die lästigen und die Anteile von Sorge zu reden, die wir tatsächlich reduzieren oder ja vielleicht wirklich irgendwie aus der Welt schaffen wollen. Und damit auch die potenziell vielleicht weniger schlimmen oder gar erfüllenden Teile von Sorge umeinander als solche zum Vorschein kommen können, müssen eben die Bedingungen, unter denen sie geleistet werden, zunächst fundamental verändert werden. Und ich glaube, dass diese Planwirtschaftsentwürfe da durchaus eine gute Grundlage bieten, weil Sorge um das Leben und um die Bedürfnisse von anderen gegenwärtig ja eher ein zufälliges Beiprodukt ist, wenn sie sich mit Profitabilität decken oder eben eine selbstausbeuterische Form annimmt. Und in sozialistischen Planwirtschaftsentwürfen könnte sie, denke ich, als der zentrale Zweck des Gesamtzusammenhangs die Ökonomie als Ganze bestimmen und diese könnte sie zentrieren. Dafür müssen wir dann aber unsere sozialen Verhältnisse auch als Ganze betrachten und umwälzen, was keine leichte Aufgabe ist, und eben nicht nur zeigen können, dass Planwirtschaften etwas besser und schon auch etwas gerechter oder irgendwie etwas rationaler und weniger chaotisch tun können, dass der kapitalistische Markt heute erledigt, was meiner Ansicht nach manchmal in dieser Modelldebatte vorkommt, dass also sozusagen zu stark bewiesen werden soll, ja, wir könnten das auch planerisch, aber die Umwidmung des Gesamtzusammenhangs oder des Zwecks gerät darüber aber dann manchmal aus dem Blick. Und ich habe ja schon erwähnt, das hat natürlich alles eine anstrengende Kehrseite. Also wenn wir wirklich die Kritik der Eigentumsform ernst nehmen, dann würde das auch damit einhergehen, dass es vielleicht weniger von sowas wie exklusiven Besitzansprüchen gäbe. Wenn wir die Klimakrise ernsthaft vermitteln wollen oder darin ernsthaft vermitteln wollen, die verfügbaren Ressourcen und die Bedürfnisse aller Menschen und so eine integrierte Perspektive von Ökologie und Ökonomie einnehmen wollen, bedeutet das sicherlich auch Verzicht für einige. Und die ernsthafte Orientierung an Sorgebedürftigkeit von Menschen und auch von dem gesellschaftlichen Naturverhältnis lässt eben, und auch die sozusagen Reparaturarbeiten, wenn man das so nennen möchte, die damit anfallen, lässt eine Aussicht auf ein Ende der Arbeit erstmal absurd erscheinen. Aber, um jetzt eher auf einer positiven Note noch zu enden, sie wären dann eben auch Ausdrucksform einer dann bewussten und kollektiv gestalteten Geschichte, die sich auch den Verheerungen, die schon stattgefunden haben, annehmen. Und was als Abfinden mit den Zwängen der Notwendigkeit erscheinen mag, eröffnet letztlich, und das will ich jetzt mit einem Zitat oder so einer losen Rekonstruktion von Eva von Redeker noch beenden, was sie im Vorwort zur Jubiläumsausgabe der Dialektik der Aufklärung schreibt. Ich glaube, es eröffnet uns auch eine andere, nicht souveräne, neue Perspektive auf Freiheit. Eva von Redeker schreibt, dass ja die Sorgearbeit, die wir füreinander tun, gerade Ausweis einer gezielten Rückwendung und nicht oder daher kein Reproduktionsschicksal, also nicht unbedingt ein Abfinden mit der Notwendigkeit sei. Die Bedingungen dafür, dass diese gezielte und auch eine freie Rückwendung sein kann, müssen zwar erst noch geschaffen werden. Ich habe, glaube ich, versucht anzudeuten, wie wir in die Richtung vielleicht kommen könnten. Doch darin läge möglicherweise der Schlüssel zur Vermittlung zwischen dem Anerkennen der Klimakatastrophe in unserem Nachdenken über Zukunft einerseits und in dem kommunistischen Versprechen auf Befreiung andererseits. Das war's.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Natur, Kultur und Sorgearbeit in der demokratischen Planung. Ein Vortrag von Samia Mohammed am 20. Juni 2025 im Susi-Café in Freiburg im Rahmen der Vortragsreihe Demokratische Planwirtschaft in Zeiten der Klimakatastrophe von Labanda Wager.